Es geht um eine außerordentliche Liebe, eine Liebe, die Barbara Honigmann in ihrem neuen Buch mit dem Titel Bilder von A als ungelöst, ungeregelt, ungenormt bezeichnet. Ein Zitat aus dem Buch: Irgendetwas zwischen uns wog zu schwer und hörte nicht auf, an uns zu zerren. Vielleicht gibt es auch keine helle Liebe auf der Welt. Schon gar nicht zwischen Zweien, die vom Theater sind und dazu von so unterschiedlicher Herkunft, die sie aber nicht beachten wollten, an die sie überhaupt nicht dachten und von der sie sich auch nichts erzählten. Sie sprachen ja immer nur über Kleist und lasen sich gegenseitig Kleist vor. Zitat Ende. Was ist das für eine Liebe? Wer sind die Liebenden, die da nicht zueinander finden können? Barbara Honigmann ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Diese Liebe zwischen der Ich-Erzählerin und A beginnt im Künstlermilieu in Ost-Berlin in den 70er Jahren. Wer sind die Liebenden? Wer ist die Ich-Erzählerin und wer ist A?
Also erstmal möchte ich sagen, ich ist ich und A ist A. Und ich ist eine junge Frau, die gerade ihr Studium beendet hat und so ins Berufsleben, also ins Theaterberufsleben sich einarbeitet. Und A ist 15 Jahre älter, schon ein bekannter Theatermann, Regisseur. Es fügt sich, dass A und ich zusammenarbeiten an einem großen Kleist-Projekt.
Also der Roman trägt autobiografische Züge. Autofiktion nennt man sowas, oder?
Ja, sowas nennt man Autofiktion. Ja, deswegen sage ich ja, die Person ist ich und nicht bin ich. Weil es ist eben eine Person, die heißt ich. Und ob ich das jetzt wirklich bin, das weiß ich auch nicht so genau. Ja und nein. Bei A würde ich es auch gerne bei A Punkt belassen. Und leider wird es manchmal so, ja, das erinnert an den und den. Und es ist unschwer zu erkennen, dass der und der. Der Begriff Autofiktion, der meint ja diese Vermischung. Und ich finde es immer schade, wenn es dann so zurückübersetzt wird in die platte Wirklichkeit. Bringt ja auch eigentlich nichts. Ja.
Ist für den Roman auch vollkommen unwichtig. Genau. Ich in dem Buch ist 15 Jahre jünger als A. Er ist anerkannter Regisseur, Sie haben es bereits gerade gesagt. Er ist der Meister und sie ist die Schülerin. Er ist auch verheiratet, so ein netter Typ ist das eigentlich nicht. Sie ist ihm, so schreibt sie, sogar leibeigen. Das klingt jetzt aber nicht so, wenn man das aus der heutigen Perspektive sieht, richtig emanzipiert.
Nee, ich glaube, in so einer Beziehung ist von Emanzipation dann auch erstmal nicht die Rede. Und diese ganze Geschichte ist ja ein bisschen auch eine Geschichte einer Emanzipation. Ich meine, ist natürlich auch ein Wortspiel mit dem Leibeigen, das konnte ich mir irgendwie nicht verkneifen, fand ich irgendwie schön, es auch mal so zu beschreiben, dass einfach in dem Moment einer großen, heißen Liebe gibt es eben auch so eine Art Leibeigenschaft. Das muss man vielleicht manchmal auch so krass aussprechen. Es ist halt eine sehr enge, sehr nahe Aufeinanderbezogensein.
Ein Aufeinanderbezogensein, das aber nicht im Alltag ankommt. Es bleibt bei einem Liebesversprechen. Zitat: Ich glaube, wir wollten beide vermeiden, uns beim Frühstück gegenüber zu sitzen und zu fragen, möchtest du Käse oder Marmelade? Nur kein Alltag, sondern nur Poesie, nur Kleist. So heißt es in Ihrem Roman. Warum kein Alltag? Haben die beiden Angst davor?
Ja, ich glaube, es gibt so eine Idee von Liebe, wie es ja auch eine Idee von Kunst gibt, die eben jenseits jedes banalen Alltags, ja überhaupt der realen Welt irgendwie stattfindet. Und das ist ja auch ganz schön. Ich meine, diese Dimensionen haben ja große Gefühle auch und hat die Kunst auch. Und dann ist eben die Schwierigkeit, das irgendwie dann in der Realität irgendwie zu verankern und sich da irgendwie einzunorden sozusagen. Und wenn das Umfeld eben so Kleist und Theater und so, ist die Versuchung wahrscheinlich sehr groß. Ich meine, ist ja jetzt auch alles sozusagen sehr zugespitzt erzählt, weil es eben auch ein Künstlerroman ist und eben die Sphäre der Poesie bis ins Extrem getrieben ist. Ist ja auch ein Spiel.
Die beiden führen Kleist auf. Sie spielen Kleist. Kleist bedeutet für sie wahnsinnig viel. Hat das fast schon religiöse Dimension, diese Kleistverehrung?
Ja, es kommt darauf an, was man unter Religion versteht. Eben dieses sich gebunden fühlen, was ja Religion heißt. Das ist eben ja, so eine Art Kunstreligion oder Kunstwahn oder Kunstsehnsucht, die man so ein bisschen abhebt irgendwie.
Es kommt nie zu einem gemeinsamen Frühstück. Also die Liebe kommt nie im Alltag an. Bedauert ich das?
Naja, damals hat ich das sicher bedauert. Im Laufe der Erzählung gehen die Wege ja weit auseinander und da kann man davon ausgehen, dass ich das dann irgendwann nicht mehr bedauert. Die sehr intensive Liebesbeziehung verwandelt sich ja dann also in eine erschriebene Liebesgeschichte oder eine erschriebene Bindung. Und das war eben nicht die Fortsetzung einer Liebe oder Freundschaft oder was es denn war, sondern es war die Erfindung. So was war es irgendwie auch.
Das ist der zweite Teil des Romans. Der erste Teil spielt in der Künstlerszene der 70er Jahre in Berlin. Dann gehen beide in den Westen. Sie treffen sich nicht wieder, aber sie schreiben sich immerhin weiter Briefe. 26 Jahre und 9 Monate lang. Die Liebe bleibt so etwas, wie es im Roman heißt, Ungelöstes, Ungeregeltes, Ungenormtes. Wir haben es ja bereits gesagt. Aber die Liebe bleibt. Warum können die beiden sich denn nicht voneinander lösen?
Vielleicht eben gerade, weil es keinen Alltag gibt, weil es keine Realität gibt und weil es eben doch eine Erfindung ist und weil es irgendeine Grundbindung gab und vielleicht auch weiter gibt. Ich meine, warum hängen manche Menschen aneinander? Und da das sozusagen irgendwie gereinigt ist von allen äußeren alltäglichen Störungen, ja, es ist dann so eine Sphäre, die irgendwie wie so die 27. Tür, hinter der man dann so ein paar Sachen irgendwie weggeräumt hat und auch immer mal wieder rausholen kann, bleibt. Aber zum Schluss, es geht eben doch auseinander, ne? Es hält dann eben doch nicht ewig.
Nach den 26 Jahren Briefkontakt, die Liebenden in ihrem Buch, und das ist ganz entscheidend, fragen nicht nach ihrer Herkunft. Sie verbieten sich das quasi. Er ist Deutscher, sein Vater fiel als Wehrmachtssoldat an der Ostfront, sie ist Jüdin. Warum sprechen die beiden nicht darüber?
Ja, weil es irgendwie zu schwierig ist und weil man die Worte nicht dafür hat darüber und die Sprache nicht dafür hat. Also wie so viele andere, seinen Vater irgendwo an irgendeiner Front verloren hat, dann Marxist geworden ist, sich sozusagen so eine antifaschistische Haltung erarbeitet und meint, er hätte dafür keine Verantwortung, worüber man lange sprechen kann, ob, ja, wie, warum. Aber sozusagen, in der Begegnung mit einem jüdischen Menschen kommt dann plötzlich so ein Gewicht dazu. Es ist einfach wirklich schwierig, darüber zu sprechen. Es ist schwierig, darüber zu sprechen und es ist schwierig, auch darüber nicht zu sprechen. Und wenn man sich ansonsten eben liebt und viele andere Sachen hat, die man besprechen will, wird das dann leicht einfach weggedrängt, weil das könnte irgendwie wehtun, könnte sperrig sein, könnte da irgendwie was aufreißen. Ne? Dann lässt man es lieber weg. Ne?
Aber dann reagiert A. aggressiv als die Ich-Erzählerin, das Ich später nach ihrem verlorenen Judentum sucht. Warum reagiert A. da so aggressiv?
Ich habe die Geschichte ja auch deswegen erzählt, weil ich glaube, dass dahinter was steckt, was sozusagen etwas allgemeingültiger ist, dass, wenn ich es mal so etwas zugespitzt sagen darf, Juden nach dem Krieg in Deutschland nicht weiter stören, wenn sie nicht weiter von ihrem Judentum sprechen. Es ist einfach schwer, offensichtlich, Juden als Juden wahrzunehmen und ihnen ihr Judentum zu lassen, jenseits von Assimilation. Also assimilierte Juden, abgesehen davon, dass es ihnen auch nichts genützt hat, je assimilierter sie waren, desto mehr wurden sie, oder sogar getauft waren, desto mehr wurden sie dann auch verfolgt. Also auch die Assimilation hat ihnen ja nichts gemacht. Daraus haben Juden manchmal gelernt, dass es vielleicht, wenn man schon Schwierigkeiten hat, vielleicht dann es interessanter wäre oder besser wäre, richtiger, in Anführungsstrichen, richtiger Jude zu sein. Und das ist dann offensichtlich für die anderen manchmal ein bisschen schwierig, weil es irgendwie ein schwieriges Kapitel ist, dass Juden gleichzeitig anders und gleichzeitig gleich sein wollen. Das ist ja auch eine Zumutung, das kann ich auch verstehen, ja. Und gerade noch in irgendeiner gewissen zeitlichen Nähe zum Krieg, Holocaust und so weiter, war das dann vielleicht noch besonders schwierig, eben wenn man Kind von Nazis oder von Leuten oder Wehrmacht oder was war, weil das schwer zu tragen war, schwer zu ertragen war. Und dann war es eben leichter zu sagen, ja, das ist jetzt alles vorbei, Schluss, Punkt, und wir sind ja alle gleich und nie wieder und so. Und das ist aber eben nicht die ganze Wahrheit. Ne?
Das Ich bekennt sich zu ihrem Judentum. A sagt, das ist doch eine Neurose und lehnt das ab. Dann aber entdeckt er seinen antikapitalistischen Kampf. Das wird für ihn ja auch eine Religion. Finden die beiden nicht zueinander, weil sie plötzlich mit ihren Religionen sich so gegenüberstehen?
Zusammen finden sie ja schon lange nicht mehr, aber es geht dann, glaube ich, immer weiter auseinander in eben diese beiden Richtungen, die Sie da beschrieben haben. Ja. Also vor allem A empfindet das als eine Abwendung, dass du begibst dich in Gefilde, in die ich dir nicht folgen kann. Das empfindet er als Beleidigung. Es geht natürlich erstmal davon aus, dass er irgendwie so einen Anspruch hat, dass alles, was seine ehemalige Geliebte in ihrem Leben macht, weiter auf ihn bezogen bleiben muss, was so ein bisschen verrückt ist, aber so sind ja Menschen, ne? Und es ist, glaube ich, manchmal, also gerade auch in der Beziehung zwischen Juden und Deutschen, also wenn sie jetzt nicht richtige Antisemiten sind und einfach Juden nicht haben wollen auf dieser Welt, dass sie Juden nur ertragen können, wenn die ihr Judentum eben, darüber hat der Scholem sehr ausführlich geschrieben, ihr Judentum sozusagen an der Garderobe abgeben und sich also in die vollkommene Assimilation fügen. Und alles andere ist dann schwer zu verdauen offensichtlich für so jemanden, der auch ehrlich an die Aufklärung glaubt und vielleicht auch so eine Art religiöses Interesse überhaupt verirrt hält und dem nicht folgen kann, weil er eben Atheist ist. Und dieser Antikapitalismus ist, ja, ob das nur eine Religion ist, aber das ist eben eine Ideologie, würde ich eher sagen. Ne?
Bis zu diesem Zeitpunkt, bis sie so aneinander geraten, ist es aber doch weiter Liebe. Also sie schreiben sich die Briefe, sehen sich nicht und es ist die Liebe. Ein Satz ging mir da nicht aus dem Kopf, den ich in ihrem Buch gelesen habe. Ich zitiere, ich wollte nur immer wissen, dass er irgendwo auf der Welt da sei und hätte nur die eine Angst, dass einer von uns sterben könnte. Also es reicht aus zu wissen, diese wunderbare Idee für Liebe, dass der andere da ist, ohne dass sie sich sehen und treffen. Ist das etwas, was trösten kann? Sie schreiben auch über die Liebe, die etwas Himmlisches hat.
Ja, bestimmt. Aber es ist halt, ja, es ist eine Erfindung. Ja, es ist fast was, ist ein bisschen was Mystisches, wenn Sie so wollen, ja. Es gibt keine Handlung, es gibt kein Tun, es gibt keine Realität, es gibt sozusagen wirklich nur diese Über...
Wie ein Schutzengel, ja, ja, der da ist für einen?
Ja, vielleicht, ja, sowas, ja. Ja, wobei dieser Schutzengel nicht der andere ist, sondern die Idee dieser Bindung, die irgendwie auch da ist oder da gewesen ist, denke ich mal, ja. Das ist sicher so eine etwas komplizierte Konstruktion aus irgendetwas Echtem und eben was völlig Ausgedachtem. Aber ich meine, was Realität ist, das wissen wir ja sowieso nicht. Und das, was man sieht und anfasst, die Realität ist. Und das, was man nur fühlt, irgendwie was anderes ist. Das ist ja nicht wahr. Also irgendeine Wahrheit ist da schon so in dem Sinne von Schutzengel. Ja, das ist vielleicht richtig. Hm?
Und dann stirbt der andere, das muss ein Schock für die Ich-Erzählerin sein. Ihr, sowas wie Schutzengel, ist dann weg. Ihre Liebe, die sie tröstet und auch hält, ist nicht mehr da. Ist das ein Schock für das Ich?
Ja, Schock, es ist immer schwer zu sagen, was dem eigentlich entspricht. Es ist eben so ein abrupter Abriss, das ist so wie so ein Abreißen, ne? Dass irgendetwas, was immer da ist, ich meine, so ist der Tod sowieso immer, aber wenn man jemandem verbunden ist, dann natürlich noch viel mehr, weil man die Leute denkt, die sind irgendwo da, selbst wenn man sie nicht sieht und nicht spricht. Und wenn es plötzlich, muss man sich irgendwie vorstellen, dass sie irgendwo sind, wo man sich nun gar nichts mehr vorstellen kann, dann ist es schwierig, sich an den Gedanken zu gewöhnen, ja.
Aber heute weiß ich nicht mehr, unsere ungeregelte, ungelöste Bindung, war es Liebe oder war es Theater, heißt es am Ende des Buches. Ist die Liebe denn nicht auch immer Theater, ein Theaterstück ohne Probemöglichkeit?
Naja, mehr oder weniger, wenn die Liebe, also es ist ja mal schwer über Liebe zu sprechen, aber irgendwie ist es ja auch eine Aufgabe, also abgesehen jetzt von, wenn man sich eben ganz plötzlich irgendwie wild verliebt, dann sollte eigentlich kein Theater sein. Und ich glaube, dass es auch möglich ist. Aber es kann eben auch Theater sein. Und Theater kann ja auch sehr schön sein. Aber so irgendwann ist die Vorstellung dann beendet, ne? Und dann geht man nach Hause.
Vielen Dank, Barbara Honigmann. Bilder von A, so heißt Ihr Buch, über die Widersprüchlichkeit der Liebe, auch über die Widersprüchlichkeit der Liebe. Es ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 137 Seiten und kostet 16,90 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne geschehen.